Ja, genau, schon der letzte Sonntag aus dieser, wie ich finde, genialen Serie Daniel. Und wir haben uns in den letzten Wochen Stück für Stück die Geschichte von Daniel angeguckt und er war zusammen mit ein paar anderen israelitischen jungen Männern nach Babylon ins Exil gekommen. Nebukadnezar hatte da Jerusalem eingenommen und hat die mitgenommen. Genau, und er war schon seit einiger Zeit da und hatte viele Prüfungen und schwierige Zeiten zu durchleben. Und er war die ganze Zeit Gott treu ergeben, egal wie schwierig oder aussichtslos die Umstände für ihn wurden. Und egal wie hart die auferlegten Prüfungen waren, Daniel, der blieb treu und standhaft seinem Gott gegenüber. Und deswegen hat unsere Serie Daniel auch diesen Untertitel, Take a Stand, also bleib oder sei standhaft. Und wie gesagt, sind wir heute jetzt schon am letzten Teil der Serie und der Daniel, der lebt inzwischen schon seit vielen Jahrzehnten in Babylon. Der hat Herrscher kommen und gehen sehen, am Anfang Nebukadnezar, dann kam Belsatzar, jetzt ist im Moment der Darius dran und er war Gott immer treu, die ganze Zeit. Er hat sich teilweise auch gegen die Anweisungen seiner Herrscher gestellt, wenn die gegen Gottes Werte gingen. Und trotzdem war er ein sehr angesehener Mann in einer hohen Position. Seine Treue hat sich ausgezahlt. Er hat einen richtig hohen Posten in diesem fremden Land. Gott hat ihn mit einer hohen Stellung belohnt. Und inzwischen ist Daniel so ungefähr um die 80, also wirklich schon einiges älter. Und wie wir gleich im Hörspiel hören werden, stand ihm aber in diesem Alter jetzt noch die scheinbar schwerste Prüfung bevor. Lasst uns gemeinsam in den letzten Teil unseres Daniel-Hörspiels reinhören.
Der Meder Darius übernahm die Herrschaft über das babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer:
Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Scheißkerl.
Darauf bestürmten sie den König.
Lang lebe König Darius. Sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden.
Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König.
König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott.
Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm:
Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten.
Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten:
Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet?
Lang lebe der König! Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan.
Der König war überglücklich und befahl Daniel, aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
Ja, eindrucksvolle Geschichte. Und dieses Hörspiel ist auch, also es ist so gemacht worden, dass auch Kinder das hören können. Deswegen ist es ein bisschen zensiert. Und der letzte Vers, der in der Bibel bei dieser Geschichte eigentlich noch dahinter steht, der ist im Hörspiel nicht drin. Aber ich finde ihn sehr wichtig und deswegen möchte ich ihn euch hier noch vorlesen. Und zwar steht es in Daniel 6, Vers 25. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Ziemlich grausam. Kann man den Teil nicht weglassen? Ich meine, dieses Löwengrubenwunder mit Daniel an sich ist ja schon ziemlich cool. Muss jetzt so dieser letzte Vers noch dazu? Und ich habe für mich entschieden, ja, ich will den heute vorlesen, weil ich es wichtig finde. Denn es gibt tatsächlich so theologische Auslegungen oder Interpretationen, die sagen, ja, dieses Löwenwunder mit der Löwengrube, also das darf man jetzt nicht so extrem sehen. Der war da gar nicht bei richtigen Löwen. Seine Strafe war halt, er durfte nicht in seinem Bett schlafen, sondern hat da eine Nacht mit Perserkatzen verbracht. Damals in den Königshäusern, die hatten alle ihre Perserkatzen und der musste da halt bleiben und nicht bei den Menschen. Aber richtige Löwen, die ihm was hätten antun können, waren das nicht. Also chillt mal, so ein geiles Wunder ist es nicht. Daniel wäre also gar nicht in dieser Grube mit echten Löwen. Es wäre ein Stubentiger gewesen. Aber dieser letzte Vers eben, der bezeugt was anderes. Keine Perserkatze der Welt kann Männer samt Familien verschlingen. Und deswegen finde ich diesen letzten Vers wichtig, damit man da auch alle Zweifel aus der Welt räumen kann. Daniel hat keine Pyjama-Party mit Perserkatzen gemacht, sondern er war tatsächlich in einer Grube mit echten Löwen. Und die waren hungrig. Denn wie man in dem Vers lesen kann, fielen die über seine Ankläger her. Die wurden aufgefressen, noch bevor sie den Boden der Grube berührt hatten. Das heißt, Darius oder irgendwer hatte die nicht vorher ordentlich satt gefüttert, damit die Nacht über dem Daniel nichts tun, sondern die waren echte Raubtiere und mega hungrig. Wer von euch hat schon mal so einen echten Löwen brüllen hören? Das klingt ungefähr so. Krass, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre irgendwo da, wo es die Löwen freilaufen, in der Savanne in Afrika irgendwo unterwegs, laufe da rum und höre von Weitem dieses Brüllen, ich hätte Schiss. Ich hätte richtig Angst. Und da bin ich auch schon eben bei unserem heutigen Thema. Wie kann ich furchtlos leben? Oder der inoffizielle Untertitel, das Gebrüll der Löwen. Wir wollen heute von Daniel und auch vom Löwen lernen, was es bedeutet, furchtlos zu leben. Was heißt eigentlich furchtlos? Furcht oder ein anderes Wort dafür, Angst. Wusstet ihr, dass das Wort furchtlos auch Teil unseres Ziels, unserer Vision als Kirche, als ICF-Kirche ist? In unserer Vision, da steht nämlich, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Furchtlos. Seine Furcht loswerden? Sich nie mehr fürchten? Was genau ist damit gemeint? Ein Synonym für Furchtlosigkeit ist Mut. Und der griechische Philosoph Aristoteles, der hat Mut mal beschrieben als die Tugend zwischen zwei Extremen. Mut als die Tugend zwischen zwei Extremen. Wenn wir auf der nächsten Folie uns diese Wippe anschauen, dann ist Mut die Balance zwischen den beiden Extremen Leichtsinn und Feigheit. Also Mut ist die Balance zwischen Feigheit und Leichtsinn. Und dieses A unter der Wippe, was so die Wippe mit ausgleicht, das steht für Angst oder Furcht. Angst und Mut, das können wir in dem Bild sehen, die gehören zusammen. Die bedingen sich. Nur gemeinsam kann die Balance dieser Wippe, dieser Ausgleich zwischen Feigheit und Leichtsinn gelingen. Je nachdem, wie sich Mut oder Angst gegeneinander verschieben, kippt die Wippe dann entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und was bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang, dass ich furchtlos sein soll? Wenn ich furchtlos bin, also keine Angst mehr habe, bin ich dann leichtsinnig? Nein, furchtlos zu sein bedeutet nicht, dass ich keine Angst mehr habe, dass ich keine Furcht mehr habe, sondern dass ich trotz der Angst mutig handle. Die Balance halte. Furchtlos leben bedeutet trotz Angst mutig zu handeln. Aber was ist jetzt mutig? Wer kennt ihn hier? Wer weiß, wer das ist? Genau, der Reinhold Messner. Bergsteiger-Ikone. Er ist der erste Mensch, der den Mount Everest ohne eine Sauerstoffflasche bestiegen hat. Eigentlich, er hat sogar alle 8000er der Welt ohne Sauerstoffflasche bestiegen. Also echt eine Legende. Und er hat mal Folgendes gesagt. Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, der braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Finde ich mega Aussage, total cool. Angst ist eben nicht nur negativ, sondern Angst ist auch eine sinnvolle Barriere, die dich vor gefährlichen Situationen bewahrt. Aber dann eben auch mutig zu sein, trotz Angst zu handeln, sich trotz Angst weiter zu bewegen, das hat immer was mit einer inneren Überzeugung zu tun. Auf Englisch heißt das Wort Mut Courage oder auf Französisch Courage. Und in diesem Wort, in beiden Worten, ist der Wortstamm total interessant, also dieser erste Teil vom Wort. Der kommt nämlich vom französischen Wort Cœur. Lacht nicht, ich kann kein Französisch, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das bedeutet Herz. Mut ist immer eine innere Handlung und dieses Courage oder Courage kommt von Cœur, von Herz, von dir drinnen. Es ist eine innere Bewegung, die dich dazu antreibt, trotz Angst zu handeln. Es ist das Herz, was Mut bewirkt. Deine inneren Werte, deine inneren Überzeugungen, die lassen dich handeln und zwar unabhängig davon, ob du Aussichten auf Erfolg hast. Und das ist eben das Außergewöhnliche an Mut. Wenn wir nach unserer inneren Überzeugung, nach unseren inneren Werten handeln, obwohl das, was wir vorhaben, irgendwie aussichtslos erscheint, dass wir es trotzdem tun. Und daher rührt wahrscheinlich auch die Bewunderung für Menschen, die eben so handeln, die wir als mutig erachten. 2018 gab es in der Schweiz eine Studie über mutige Menschen oder über Mut allgemein. Und da wurde durch Umfragen eine Rangliste erstellt. Und ganz vorne stand Nelson Mandela, gefolgt von Mahatma Gandhi. Irgendwo ist dann auch Mutter Teresa aufgetaucht, ich glaube als einzige Frau. Und auf Platz 10 immerhin Jesus Christus. Und all diese Menschen, die wurden als mutig angesehen. Und zwar nicht, weil sie irgendwie den Kick gesucht haben und deshalb Bungee gejumpt sind. Also nichts dagegen, steht auch noch auf meiner Bucketlist. Aber nee, sie handelten mutig, weil sie das, was sie getan haben, hat ihren Werten, ihren Überzeugungen entsprochen. Und sie setzten sich für diese Werte und für diese Überzeugungen ein, obwohl das manchmal aussichtslos schien, obwohl die ordentlich Gegenwind gekriegt haben, obwohl die ordentlich Hindernisse zu überwinden hatten. Sie sind standhaft geblieben und haben sich dafür eingesetzt. Wer mutig ist, der kennt die Angst. Warum, um zurückzukommen zu unseren lieben Tieren hier, warum brüllen Löwen? Lasst uns nochmal anhören. Die brüllen, um ihr Revier abzustecken. So ein Löwengebrüll, das kann bis zu 114 Dezibel laut werden. Das kann für Menschen bis zu 5 Kilometer weit gehört werden. Also Tiere können es wahrscheinlich noch weiter hören, die hören ja noch besser als wir. Und in so einem Löwenrudel, da ist es so, dass die Weibchen für die Jagd zuständig sind und die Männchen, die verteidigen das Revier. Und der Löwe, der brüllt, um zu zeigen, hey, wenn du das hörst, hier bin ich der Chef. Wag es nicht, mir mein Revier streitig zu machen. Das ist eine Einschüchterung. Und in der Bibel gibt es eben auch Löwen. Und nicht nur die in der Grube beim Daniel, sondern Auch der Teufel wird als Löwe beschrieben. In 1. Petrus 5, Vers 8 können wir lesen: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel, der brüllt, um uns Angst zu machen. Warum tut er das? Warum brüllt er, um uns Angst zu machen? Weil, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gehörst du zu einem anderen Rudel. Dann gehörst du zum Rudel des Löwen von Juda. So wird Jesus immer wieder in der Bibel beschrieben. Der Löwe von Juda. Und du gehörst zu dessen Rudel. Und das gefällt dem Teufel so überhaupt nicht. Und deswegen brüllt er. Deswegen will er Angst machen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, heißt unsere Serie Daniel, Take a Stand. Bleib standhaft. Und wir als Christen, wir sollen eben wie Daniel standhaft sein in einer feindlichen Umgebung, wo wir angebrüllt werden. Wir sollen standhaft sein, einstehen für Jesus, für Gott, für seine Sache, für seinen Plan, für das, was er vorhat. In unseren Familien, im Job, im Freundeskreis, im Verein, wo auch immer. Und wir haben in den letzten Wochen in den Predigten zu Daniel immer wieder davon gehört, von Babylon. Einerseits ein geografischer Ort, aber eben auch eine Mentalität, ein Zeitgeist. Eine Mentalität, die in so ganz vielen Bereichen nicht mit dem Wort Gottes, nicht mit seinen Werten übereinstimmt. Und wir leben in einer Welt der babylonischen Mentalität. Wir sind da mittendrin. Und Gott will, dass wir genau hier in dieser babylonischen Mentalität, die so ganz gegen seinen Strich geht, dass wir genau hier für ihn aufstehen, standhaft sind und sozusagen in seinem Namen Land einnehmen. Und das ist es, was der Teufel nämlich hasst und warum er so brüllt. Wenn wir im Namen Gottes Land einnehmen, Land von einem Revier, wo er denkt, das wäre seins. Und genau deswegen will der Teufel uns immer wieder Angst machen. Deswegen brüllt er uns an, wenn wir im Namen Gottes Land einnehmen. Wenn du beispielsweise einen Eindruck hast, boah, für den da hinten sollte ich eigentlich, irgendwie sollte ich für den beten. Irgendwie. Oder nee, mit der Person sollte ich reden. Irgendwie irgendwas in mir sagt mir, ich soll jetzt mit der reden. Oder die sollte ich anrufen. Oder dem was vorbeibringen. Oder da hinten, was ich da sehe bei mir im Job, was da so läuft, das ist nicht ganz recht. Aber ich sage trotzdem nichts. Was hält dich da zurück in den Situationen? Was hindert dich daran, die Person anzusprechen? Mit der Person zu beten, gegen das Unrecht aufzustehen? Ist es die Angst um deinen Ruf? Ist es die Angst um deine Karriere? Ist es Menschenfurcht? Also was sollen die Leute von mir denken? Was ist, wenn mich jetzt dann keiner mehr mag oder wenn ich von dem voll krass abgelehnt werde? Was ist, wenn mir wichtige Menschen die Liebe entziehen, wenn ich auf diese innere Stimme höre? Oder ist es die Angst vorm Versagen, die dich zurückhält? Existenzängste? Angst vor der Zukunft oder vor der Vergangenheit? Diese Liste der Ängste, ihr merkt es schon, die lässt sich noch so viel weiter fortführen. Und ich denke, jeder von uns kennt mindestens eine davon in seinem Leben. Und ihr merkt selbst, dieser Löwe, der Teufel, der umgeht wie ein brüllender Löwe, der brüllt manchmal ganz schön gewaltig. Richtig heftig. Und ich habe ziemlich lange hin und her überlegt, ob ich das heute hier erzähle oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden. Und zwar ging es mir selber vor ein paar Wochen so, dass ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt so richtig heftig angebrüllt. Und zwar muss ich vorweg sagen, dass ich in den letzten Jahren viel an Erlebnissen und Verletzungen in Seelsorge aufgearbeitet habe, die mich so daran gehindert haben, Gott als den liebenden Vater zu sehen, der er ist. Die mich so unfrei gemacht haben und die mich so daran gehindert haben, ein Leben zu leben, wie es Gott gefällt und wirklich so zu sein, wie ich bin. Und ich war an einem Punkt angekommen, wo ich dachte, boah, Gott hat so viel Heilung geschenkt und es geht mir so gut und ich bin so dankbar und ich hätte es am liebsten der ganzen Welt erzählt. Und ja, ich habe gedacht, jetzt schlage ich endlich so den Weg ein, den Gott für mich wollte und den Gott für mich gedacht hat und tue, was ihm gefällt und habe einfach anderen Menschen auch begeistert davon erzählt. Und dann urplötzlich, vor ein paar Wochen, da wache ich nachts auf und alle diese Ängste, die ich vorher ab und zu mal hier und da hatte, die kamen alle mit geballter Wucht, alle auf einmal. Die waren auf einmal alle da und haben mich richtig heimgesucht. Und ich war so sicher, ich war doch frei geworden. Was war denn da jetzt los? Die prasselten alle gleichzeitig ein. Ich hatte Angst vorm Verlassenwerden, Angst, dass ich niemals gut genug bin. Angst vor Versagen, vor Liebesentzug, Angst vor Fehlentscheidungen, Angst vor der Meinung anderer Menschen, Angst vor mir selber und Angst davor, alles, was ich liebe, zu verlieren. Und es kam alles auf einmal. Und ich lag da nachts und ich war wie gelähmt. In meinem Kopf hat sich alles gedreht wie in einem Karussell und so ganz viele alte Glaubenssätze über mich selber, die kamen wieder hoch. Du wirst es niemals schaffen. Du wirst niemals gut genug sein. Niemand wird dich jemals lieben können. Deine Familie wäre ohne dich so viel besser dran. Deine Kinder würden viel besser aufwachsen, wenn es dich nicht gäbe. Du verdienst es nicht, glücklich zu sein. Und ohne dich wäre die Welt so ein ganzes Stück besser. Und ich bin in dieser Nacht bin ich in so ein Loch gefallen, in meine ganz persönliche Löwengrube. Die war so richtig tief. Und ich weiß noch, dass ich so müde war. Nicht nur körperlich, sondern so richtig seelisch müde, weil ich gemerkt habe, ich müsste jetzt eigentlich kämpfen. Ich müsste mich da irgendwie rauskämpfen, so wie ich es all die Jahre probiert habe. Und ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr kämpfen. Und ich hatte das Kämpfen so satt. Ich habe jahrelang gegen diese Ängste gekämpft, gegen diese Meinung von mir selber über mich und auch über Gott. Und gerade als ich das Gefühl hatte, jetzt ist doch alles super, jetzt ist doch alles gut, dann kommt so geballt. Ich konnte nicht mehr und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Ich wusste echt nicht, wie mache ich morgen weiter. Ich hatte Angst vor mir selber, vor dem, was ich tun könnte. Und ich hätte mich am liebsten irgendwo verkrochen und auf mögliche Geier gewartet. Und dann kam aber die Anfrage, ob ich hier im ICF spontan Moderation machen kann, weil aus dem Team niemand sonst konnte. Und ich habe gedacht, oh nee, scheiße, ich kann da nicht hochgehen. Ich kann da keine Moderation machen. Und ich dachte, okay, du hast es jahrelang geschafft, diese Maske aufrechtzuerhalten, dass wenn es dir auch richtig scheiße ging, einfach zu strahlen und zu sagen, alles ist super, mir geht's gut. Das schaffst du auch noch für einen weiteren Sonntagmorgen. Also bin ich hier hin. Und genau dieser Sonntagmorgen, der war wie geplant für mich. Der war wie von Gott geplant. Von mir aus wäre ich nie ins ICF gekommen oder in sonst irgendeine Kirche. Ich wäre nirgendwo hingegangen, aber genau hier sollte ich sein. Die Predigt, die Lieder, das alles, ich hatte das Gefühl, ich sitze allein in diesem Saal. Und zwar nur für mich. Ich konnte am Ende die Moderation gar nicht mehr machen. Und Gott, er hat alles so für mich vorbereitet an dem Tag. Und ich bin danach der Celebration hinten zum Kreuz gegangen, zum Gebet. Und während da über mir gebetet wurde, da kam mir ein Bild. Und zwar von einem Löwen, der für mich kämpft. Der sich einfach zwischen mich und meinen Angreifer schmeißt. Und mit seiner Pranke alles niederwalzt. Der Löwe von Juda. Und in meinem Kopf, wo sonst diese fiesen und gemeinen Sätze und Gedanken über mich waren, da kamen folgende Sätze. Mein Kind, ich habe gesiegt. Du gehörst zu mir. Diese Ängste, diese negativen Gedanken, die haben keine Macht mehr über dich. Hör nicht auf diese bösen Stimmen. Du bist mein Kind, du bist unendlich wertvoll und du gehörst zu meinem Rudel. Du gehörst zum Rudel vom Löwen Juda. Hör auf zu kämpfen. Ich sehe, dass du nicht mehr kannst. Lass es mich tun. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was sich seitdem in meinem Leben verändert hat. Brüllt mich der Teufel immer noch an? Oh ja, sicher. Aber jetzt weiß ich, wen ich vorschicken darf und wem ich ihm entgegenstellen darf, weil ich gerade immer noch nicht selber kämpfen kann. Und ich brauche es auch nicht. Der Löwe von Juda. Und es ist oft ein täglicher Kampf. Und immer wieder kommen so Ängste und Gedanken wieder. Und immer wieder dieses, du bist so wertlos und aber inzwischen weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und wenn ich ganz allein bin, dann sage ich es laut zu mir und ansonsten den Gedanken, wenn es so kommt, sage ich, nein, ich gehöre zum Löwen von Juda und ich schicke dich vor, Löwe von Juda. Ich schicke dich vor, kämpf du für mich. Du hast längst gesiegt und sag diesem Scheißkerl, er soll die Klappe halten. Und ich habe mir überall, weil ich bin so jemand, ich habe so immer so eine Anfangseuphorie und das veräppt dann schnell. Und deswegen habe ich mir überall so Erinnerungen hingemacht. Ich habe Bildschirmschoner, Händen Löwe und mein E-Book-Reader hat so eine Hülle mit einem Löwen. Dann habe ich mir eine Postkarte irgendwo hin und ein T-Shirt. Also überall sehe ich irgendwelche Löwen. Und das hilft mir einfach, dass ich immer, wenn ich merke, boah, ich komme wieder in so einen Strudel, das ist nicht von Gott, dann erinnere ich mich, zu wem ich gehöre. Und ja, dieser teuflische Löwe, der da umgeht, der brüllt gewaltig. Und der will nicht, dass wir unseren inneren Werten und Überzeugungen, die Gott in uns gelegt hat, will nicht, dass wir denen entsprechend handeln. Er will nicht, dass wir Schritte mit Gott gehen. Er will nicht, dass wir frei werden. Vielleicht auch von der Vergangenheit. Er will das nicht. Und ich glaube eben, in dieser Nacht, als der Daniel in der Löwengrube war, da war da noch ein Löwe mit einem ganz anderen Kaliber mit dabei. Ein Löwe, der so viel mächtiger ist, als dieser brüllende Teufel-Löwe es je sein könnte. Ein Löwe, der über allen anderen Löwen steht, nämlich der Löwe von Juda. Und in der Offenbarung können wir lesen, und das ist zurzeit mein Herzensspruch, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Und hier ist eben diese Zeitform wichtig. Nicht wird siegen irgendwann am Ende aller Zeiten in so einer Megaschlacht, da wird der Löwe dann siegen. Nein, er hat gesiegt. Der Löwe von Juda hat bereits gesiegt. Und der Teufel, der rennt zwar immer noch rum und brüllt sich einen ab, aber eigentlich hat er gar kein Revier mehr. Er ist längst besiegt. Der Löwe von Juda hat gesiegt. Jesus hat damals am Kreuz gesiegt. Und dieser teuflische Löwe, der kann und wird dich immer noch anbrüllen. Aber wenn du zu Jesus gehörst, hat er eigentlich gar keine echte Macht mehr über dich. Wenn du zu Jesus gehörst und dich dafür entschieden hast, dein Leben mit Gott zu leben, dann kann dir der Teufel eigentlich nichts mehr anhaben. Es mag sich manchmal nicht so anfühlen, aber es ist wahr. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zum Rudel des Löwen von Juda. Und den kann keiner besiegen, der hat längst gesiegt. Und wir müssen uns eben immer wieder bewusst machen, dass der Löwe, zu dem wir gehören und der in uns lebt, so viel lauter brüllt, als dieser teuflische Löwe das je könnte. Und ganz ehrlich, dieses Brüllen des Teufels, das ist laut. Und der weiß auch ganz genau, wann und was er brüllen muss, damit er uns trifft. Das Gebrüll, das ist laut und es ist furchteinflößend. Und es kann deine Bude ganz schön zum Wackeln bringen. Das kann dich so richtig aus der Verankerung heben. Und auch sobald du für Jesus aufstehst, für seine Überzeugungen eintrittst, da wird der Teufel anfangen zu brüllen. Vielleicht hast du das schon selbst erlebt, dass du Ablehnung, Hindernisse, zerbrochene Freundschaften, vielleicht sogar gespaltene Familien, Jobverlust, alles oder auch kleinere Hindernisse erfahren hast, nur weil du dich für die Sache mit Gott stark gemacht hast, weil du für seine Werte eingestanden bist. Und ganz ehrlich, Gott verspricht uns an keiner Stelle, dass wir auf einem Ponyhof leben, sobald wir ihm nachfolgen. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir von der Welt Hass und Ablehnung zu erwarten haben, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir seinen Werten entsprechend leben und damit oft gegen die Welt leben. Weil eben diese Welt eine gefallene Welt ist und kein Ponyhof. Eine Welt, in der der Teufel immer noch einen auf dicke Hose macht und uns mit seinem Gebrüll einschüchtert. Und genau in dieser verkorksten und furchteinflößenden Welt will Gott, dass wir furchtlos leben. Dass wir ihn bekennen, für ihn einstehen und standhaft sind, trotz des Angebrülltwerdens. Und in der Gewissheit leben, dass der Löwe in uns, der Löwe, zu dem wir gehören, lauter brüllt und schon längst gesiegt hat. Und dieser Löwe von Juda, der Löwe aller Löwen, der steckt hier auf Erden sein Revier ab und wir sind mittendrin. Und ich kann den anderen brüllen hören. Aber ich muss ihm nicht zuhören. Ich muss nicht auf ihn hören. Wenn er brüllt, schickt den Löwen von Juda vor. erinnert dich vielleicht auch durch irgendwelche Symbole dran. Und vor allen Dingen, wenn du so richtig mittendrin bist, in diesem Gebrüll, in diesem Sturm, die größte Waffe, die wir haben, wir haben es vorhin auch in einem der Lieder gesungen, ist der Lobpreis, die Anbetung. Mitten im tiefsten Sturm, da wo der Löwe, der teuflische Löwe um uns rum brüllt wie blöd, da Gott anzubeten, ist die krasseste Waffe gegen den Teufel, den wir haben, die wir haben. Und deswegen, ich möchte euch heute zum Abschluss der Daniel-Serie daran erinnern, zu wem du gehörst oder zu wem du vielleicht gehören möchtest. Ich möchte dich daran erinnern, dass wir eben furchtlos leben sollen, dass wir trotz Angst, trotz wirklicher Bedrohung und trotz anscheinender Aussichtslosigkeit mutig handeln sollen. Und in Timotheus lesen wir, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann noch in 1. Korinther, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Erinnere dich daran, zu wem du gehörst. Wenn du dich für Gott entschieden hast, dann gehörst du zum Löwen von Juda. Du gehörst zum unbesiegbaren Rudel. Und das Gebrüll der Löwen, manchmal ist es schwer zu unterscheiden. Wann ist die Furcht eine sinnvolle Barriere? Und wann kommt sie durch das Brüllen des Teufels und ich sollte trotzdem mutig handeln? Und hier hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns hilft zu unterscheiden, wer brüllt jetzt? Auf wen sollte ich hören? Und Gott spricht meistens leise. Und der Heilige Geist hilft uns zu sehen, wann ist es Zeit, trotz Furcht mutig zu handeln. Und vielleicht ist das jetzt auch alles so völlig neu für dich und vielleicht denkst du auch schon eine Weile drüber nach, ob oder vielleicht, ja, du doch diese Sache mit Gott mal ausprobieren willst. Dann möchte ich dir Mut machen, such nachher das Gespräch. Ein guter Platz dafür ist hinten am Kreuz. Ich mache dir Mut, geh den Schritt und werd Teil des unbesiegbaren Rudels. Und wenn du zum Rudel gehörst, vergiss nie, zu wem du gehörst. Vergiss nie, auf wessen Stimme du hören sollst. Der Teufel brüllt, aber du entscheidest selbst, ob du ihm Macht in deinem Leben einräumst. Macht, die er eigentlich gar nicht mehr hat. Gib ihm keine Macht, sondern wende dich dem Löwen von Juda zu.